Kiez Corner mit Finn und Flippo.
Mein Name ist Devi Selge vom SV Werder Bremen. Ich habe damals mit 15 Jahren als Spieler von Hoffenheim eine heftige Erfahrung gemacht mit Ausländerfeindlichkeit. Wir waren damals auf dem Dorffest mit zwei Kollegen von mir, auch beide mit Migrationshintergrund. Und die Leute da haben uns dann schon sehr, sehr deutlich gemacht mit aufgeschlagenen Flaschen und diversen Beleidigungen von verpisst euch, scheiß Ausländer, sind uns da heftig angegangen, sind uns sogar hinterhergerannt. Wir als Kinder damals, kleine Kinder, haben da das Weite gesucht, waren sehr, sehr schockiert, dass das sowas auch noch passiert in Deutschland. Ich glaube, man ist immer sehr überrascht. Man hört immer sehr viele Sachen, aber wenn es einem dann selber nochmal passiert am eigenen Leibe, ist es schon eine Erfahrung, die einen sehr prägt. Wir haben es zum Glück gut aufgearbeitet. Und konnten da unsere Schlüsse draus ziehen.
Hello, my name is Ria Mianici. I'm playing for FC Sampdoria. I had an experience when I was 19, when I played in England. Away game, I scored the goal, and after I celebrated, and then some fans throw me bottle of water and some bad words like fucking Asian, fucking yellow, or something like that. And then I feel a little bit sad that moment. So hopefully it will never happen again. And hopefully the things will be better.
Moin, mein Name ist Christopher Wevor, Kapitän des FC St. Pauli. Viele Spielerinnen und Spieler haben Erfahrungen mit Rassismus im Fußball gemacht. Ich selber habe diese Erfahrung zum Glück noch nicht machen müssen, aber viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Das darf so nicht weitergehen und das muss aufhören.
Ihr habt eben Davy Selke, Rio Miyaichi und Christopher Avevo gehört zum Thema Rassismus. Wir haben uns dazu entschieden, das mit reinzunehmen und da auch ein kleines Zeichen zu setzen gegen Rassismus. Kein Platz für Rassismus, definitiv nicht in unserer Gesellschaft. Wir haben vor 2 oder 3 Folgen da ziemlich ausführlich einmal drüber gesprochen, als die Trikot-Aktion des FC St. Pauli im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus lief. Aber heute wollen wir auch noch ein bisschen über Fußball und auch über die Aktion kurz sprechen. Und das tue ich nicht alleine, sondern wie gewohnt mit meinem Companiero in der Kamera. Moin Finn, grüß dich.
Moin moin Flippo, ganz genau. Das ist wieder eine Aktion vom FC St. Pauli zusammen mit Kongstar. Jetzt gerade gehört Davy Selke, Rio Miyaichi und Christopher Avevor. Wir haben auch am Ende der Folge noch vorbereitet, dass die anderen, die sich an der Aktion beteiligt haben, auch noch zu Wort kommen. Und könnt ihr einfach am besten dranbleiben und dann am Ende die nochmal hören. Flippo, wie geht es dir in meiner Kamera? Wir sind natürlich wieder nicht beieinander, sondern sind wieder lokal getrennt voneinander.
Ja, die ersten Politiker fordern den Brücken-Lockdown, nennen ihn zumindest so. Wir haben die Brücke des Internets genutzt, um uns hier wieder zu connecten in dieser Woche. Mir geht's ganz gut. Wir nehmen relativ spät heute auf. Ich glaube, so spät waren wir noch nie.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man so einige Brücken in Hamburg anguckt, dann weiß ich nicht, ob so ein Brücken-Lockdown das Richtige ist.
Es gibt ja diesen bekannten Slogan des einen Hamburger Radiosenders, dass Hamburg mehr Brücken als London, Venedig und New York.
In Amsterdam.
Amsterdam zusammen haben soll, ja, genau. Ja, du musst es ja wissen, du hast dein Praktikum da gemacht.
Ja, das stimmt. Tatsache. Ja,
wie geht's dir?
Wir haben heute wirklich eine pickepacke volle Folge, würde ich sagen. Und obwohl wir immer sagen, wir machen heute mal kurz. Und mir geht's tatsächlich ganz gut momentan. Also, es läuft.
Voller Vorfreude auf die Sendung.
Mein Bierfasten ist vorbei, deswegen haben wir auch schon gesagt, wir stoßen mal wieder an. Das ist ja auch eigentlich selten. Wir haben ja am Anfang gesagt, komm Flippo, oder ich habe das gesagt, du hast dich dagegen bestimmt wieder gesträubt, dass wir so ein bisschen die Kneipenatmosphäre aufkommen lassen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nie so dazu. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, wir haben uns schönes Bierchen
und heute mal wieder mit Bierchen.
Ja, ja. Sehr cool. Sehr cool.
Mir ja, wie geht's dir?
Ja, auch soweit gut. Mir ist ja eben ein kleines Malheur passiert. Wir mussten schon lachen. Ich habe mein Bier aufgemacht und es schäumte gleich über. Deswegen ist, glaube ich, so ein ganz netter Weg jetzt gepitchert in der Wohnung, wo ich eben längst gelaufen bin. Muss ich gleich nochmal nach der Aufnahme so ein bisschen wegmachen.
Das war aber der restliche Champagner vom letzten Formel-1-Rennen, oder?
Genau, von der Siegerehrung.
Ah nee, da gab's ja nur Rosenwasser. Das war ja im Bahrain, ja.
Ja, die sind da ein bisschen strikter, was das angeht.
Wollen wir
starten?
Ja, wir starten mit dem Tresenthema. Ja, das Tresenthema ist diesmal die Länderspielpause. Wir hatten Pause, der FC St. Pauli hatte Pause, die komplette Bundesliga hatte Pause. Und es gibt ein bisschen was aufzuholen. So ein bisschen außerhalb des Platzes haben wir mal so zwei beziehungsweise sogar drei Themen, kleine vorbereitet, die wir ganz kurz einfach nur erwähnen wollen. Das ist zum einen Leon Flach, der sich zusammen mit dem FC St. Pauli dazu entschieden hat, dass es eine Vertragsauflösung gibt.
Ja, genau. So zumindest laut Andreas Bornemann, dem man da ja auch vertrauen sollte als in Person unseres Sportchefs, der gesagt hat, dass Leon mit dem Wunsch der Vertragsauflösung auf den Verein zugekommen ist, der Verein dem entsprochen hat. Es gab wohl schon im vergangenen Sommer Gespräche darüber, dass der Wunsch bestand, für Leon Flach in seine Heimat oder zumindest in sein Geburtsland zurückzukehren. Das ist jetzt zustande gekommen mit Philadelphia Union. Ich hoffe, man spricht sie auch so aus. Du bist ja eigentlich der Aussprachexperte bei uns. Es gab aber so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast, gab aber so ein bisschen Verwirrung, weil bei transfermarkt.de zum Beispiel wurde vermeldet, dass der FC St. Pauli eine Ablöse von etwa, so spekuliert man oder munkelt man, von 250.000 Euro bekommen hat. Ich weiß nicht, wenn Bornemann sagt, dass es sich um eine Vertragsauflösung handelt, vielleicht sind wir da auch ein bisschen nicht ganz so bewandert auf Vertragsrecht, aber für mich klingt Vertragsauflösung eher danach, dass wir da keine Kohle für bekommen haben.
Wie ich das verstanden habe, war das so, dass wir, also der FC St. Pauli, wohl Kohle bekommen haben für die Ausbildung des Spielers. Also er ist jetzt schon seit 2016 in Hamburg gewesen, das heißt knapp 5 Jahre Ausbildung, und dafür haben wir dann wahrscheinlich um und bei, das sind jetzt auch nur Gerüchte, kann ich jetzt nicht safe bestätigen, ungefähr 250.000 Euro überwiesen bekommen. Ja, das ist so, wie ich das jetzt gelesen habe, aber meine Hand dafür ins Feuer möchte ich nicht legen.
Ja, auf jeden Fall irgendwie etwas irreführend an der einen oder anderen Stelle, weil ich habe natürlich auch den Unmut bei dem einen oder anderen wahrgenommen, dass es da hieß, wenn wir schon so ein Eigengewächs und einen jungen Spieler ziehen lassen, wieso denn ohne dafür irgendwie monetär eine Entschädigung dafür zu bekommen? Aber scheint
wohl, hab ich genauso gedacht.
Scheint wohl irgendwie geflossen zu sein.
Er ist ja übrigens nicht der erste Spieler vom FC St. Pauli, der nach Philly gewechselt ist. Weißt du, wer der letzte war?
Ich weiß, wer der letzte oder ja, wer der letzte gewesen sein muss, der nach Amerika gewechselt ist. Das muss ja, unsere Gazelle gewesen sein. Wie hieß sie denn noch?
Richtig.
Fafa Picot.
Ja. Richtig. Und den hat es auch nach Philadelphia verschlagen. Spielt momentan in Houston, Texas. Bei Dynamo Houston heißen sie, glaube ich. Und ja, übrigens, Leon Flach, der zweitschnellste Kiezkicker der Saison.
Ist dem so?
Dem ist so. Und warum ich das anspreche, ich habe am Ende der Sendung noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Und
ich liebe sei Überraschung. Gespannt
drauf.
Ja, ist ganz lustig. Ich glaube, ich darf das gar nicht erzählen, aber ich habe am Wochenende auch die Konferenz verfolgt, wo der Vorstadtclub gespielt hat. Und da war ich völlig verwundert, dass der Dreifachtorschütze Aaron Hunt der schnellste Spieler beim HSV war. Weil gerade Aaron Hunt ja nie dafür bekannt war, ein schneller, flinker, temporeicher Spieler zu sein. Da war ich total von der Rolle, dass im Spiel gegen Hannover er tatsächlich meistens Speed auf die Platte gebracht hat.
Ja, Wahnsinn. Ich frage mich jetzt nur, warum du das jetzt ansprichst.
Ja, weil du gerade von Tempo von Leon Flach redest. Fiel mir gerade wieder ein.
Ich weiß.
Streichen wir raus.
Ich würde sagen, Themawechsel. Kommen wir zu etwas, wo wir sehr erfolgreich diese Saison drin waren. Und zwar ist das E-Sports. mal wieder. Wir haben es vor ein paar Folgen mal ein bisschen mehr erläutert, was da eigentlich so abgeht in der German Esports Championship oder in der E-Bundesliga Championship. Wir sind tatsächlich, also der FC St. Pauli ist ins Finale gekommen.
Ja, total Hammer. Wir haben vor einigen Folgen schon darüber gesprochen, als es da noch so ein bisschen auf der Kippe stand. Aber man hat sich durchsetzen können, war dann sozusagen bei den wirklich interessanten Finalspielen dabei. Und das muss man, glaube ich, auch mal so ganz klar dazu sagen. Wenn wir uns da richtig eingelesen haben, schien das für den ein oder anderen Fachmann aus der Szene auch eine kleine Überraschung gewesen zu sein, dass der FC St. Pauli dort so weit vorne zu finden war.
Ganz genau so ist es. Im Halbfinale haben wir noch RB Leipzig geschlagen. Im Finale hieß es dann 0-2 und 1-2 für Erol Bernhard und Musti Kankal, unsere beiden E-Sports-Asse, ja genau, die dann dem ersten FC Heidenheim unterlagen, der sich dann die Krone ergatterte. Ja, eine kleine Sache wollte ich dir noch ansprechen, die jetzt nichts mit E-Sports zu tun hat, sondern mit Blutkrebs. Eine tolle Aktion von 22 der 36 Profimannschaften der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, an der sich auch der FC St. Pauli stellvertretend von Daniel Buballa teilnahm und dazu aufgerufen hat, sich bei der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, zu registrieren. Und ja, da kann man nur sagen, alle mal machen. Das tut nicht weh. Ich bin auch seit ein paar Jahren registriert. Und ja, alle 15 Minuten bekommt ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Und sowas kann man auch einfach ein bisschen mehr verhindern.
Ja, auch da wichtig und richtig, dass es angesprochen wird. Ähnlich auch wie unser Einstieg in die Sendung thematisch mit dem mit der Anti-Rassismus-Kampagne. Muss man einfach auch mal dann so erwähnen, dass es da wirklich positiv ist, dass die Vereine ihre gesellschaftliche Verantwortung auch mit aufnehmen. Gerade der FC St. Pauli ist dafür auch bekannt. Und das Ganze auch ansprechen. Also finde ich super wichtig. Ich habe hier und da bei Twitter auch gelesen, oh, warum waren denn nur so wenige Spieler daran beteiligt? Ich finde, man kann solche Sachen dann auch immer so ein bisschen kaputt diskutieren. Ich fand es eine super Aktion und wichtig, dass es angesprochen wird.
Auch von vielen Vereinen, und informiert euch einfach unter www.fcstpauli.com oder www.dkms.de.
Perfekt. Haben wir noch irgendwas, was die Länderspielpause betrifft? Den Test gegen Bielefeld brauchen wir, glaube ich, nicht viel thematisieren, oder?
Nö, da weiß ich auch gar nicht so viel rüber. Also ich glaube, wir können aufs richtige Sportliche zurückkommen. Ich nehme jetzt ein Schlückchen von meinem Bier, von dem ich überhaupt nicht sagen darf, was das für ein Bier ist. Ich kann es dir mal in die Kamera halten. Weiß nicht, ob du es lesen kannst.
Spiel. Oh, nee, da sprechen wir nicht.
Ja, ich hatte nichts anderes da. Und ich kann nur so viel sagen, es ist kein Holsten.
Aber auch kein Becks,
kommt
ist
aus,
noch eine Spur schlimmer.
Kommt aus einer anderen Stadt.
Lass uns lieber über den letzten Montag oder zurückliegenden Montag sprechen. Denn
machen wir.
Präsenthema ist vorbei. Und wir widmen uns jetzt mal der Partie gegen Eintracht Braunschweig, die übrigens Montagabend stattfand. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, es war das letzte Heimspiel an einem Montagabend, also das letzte Montagabendspiel am Millerntor, nach 28 Jahren. Weil diese Anstoßzeit wird es ja in Zukunft dann nicht mehr geben. Das heißt, ein leeres Millerntor-Stadion, wirklich komplett leer, weil beide Delegationen von Eintracht Braunschweig und dem FC St. Pauli ja aus Solidarität und um ein Zeichen zu setzen, am Montag darauf verzichtet haben, am Spieltag vor Ort im Stadion zu sein, wegen Corona. Deswegen war noch weniger los, als sowieso schon immer los ist bei solchen Geisterspielen in den vergangenen Monaten. Und ja, das leere Millerntor-Stadion hat dann das letzte Montagsspiel, vorerst letzte Montagsspiel, erlebt am Millerntor-Stadion.
Das ist aber auch ein ganz großes Problem, weil wir sind doch eigentlich Montagsmeister.
Ja, also in dieser Saison oder in den letzten Monaten auf jeden Fall. Ich habe hier eine Bilanz.
Ja.
28 Jahre, 84 Montagsspiele am Millerntor, 36 ja. Siege, 25 Remis und 22 Niederlagen. Also absolut positive Bilanz, so gesehen.
Ich muss mich auch leider dazu outen, dass ich immer irgendwie ein kleines bisschen Fan von Montagsspielen war. war. Also irgendwie fand ich, es war immer eine besondere Atmosphäre da abends und ich mag es gar nicht aussprechen, aber ich fand es jedes Mal klasse, als ich Montagabend ins Stadion gehen konnte.
Ich bin vollkommen bei dir. Also sehe ich genauso, fand es auch immer cool. Danach in die Fanräume nochmal legendäre Spiele gehabt. Ich kann mich immer wieder bei mir total präsent, dieser 4-0-Sieg damals in auch einer schwierigen Situation gegen Karlsruhe war es, glaube ich. Gegen Düsseldorf haben wir auch 4-0, glaube ich, gewonnen auf Montagabend. Da war
ja Lennart T.
Die T-Amo-Geschichte muss das gewesen sein.
Stimmt.
Legendär danach unten in den Fanräumen. Ja, total cool.
Ja, weiß ich auch noch alles ganz genau. Gut, Flippo, kommen wir zum letzten Spiel drauf zu sprechen. Wir mussten ein bisschen umstellen. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ich habe das im Vorfeld gar nicht so mitbekommen. Klar war, dass Sebastian Olsen ausfällt. Und dann sind noch James Alexander Lawrence und Tore Reginüsen erkrankt. Das heißt, hinten mit zwei Veränderungen.
Ja, also ziemlich unerwartet für mich auch. Hat sich nicht so abgezeichnet, auch in den Tagen zuvor nicht. Ich hatte erst so ein bisschen Angst, muss ich sagen, als ich gelesen habe, dass James Lawrence ausfällt, weil ja in der Länderspielpause ja, ich will nicht sagen, viel Trubel um seine Person war, aber es war zumindest Berichterstattung um ihn da, wegen seiner Länderspielreise mit Wales. Ist dann ja kurzfristig für das zweite Spiel noch genehmigt worden, ohne dass er dann nach Rückkehr in Hamburg in Quarantäne musste. Und deswegen hatte ich, als ich das las, so ein bisschen zittrige Knie und dachte, oh, hoffentlich ist da nicht irgendwie was mit Corona.
Ja.
Aber es scheint wohl nicht so zu sein. Wir sind jetzt am Mittwochabend. Es gab da noch keine weiteren Meldungen vom Verein. Wenn da irgendwas gewesen sein sollte, gehe ich mal davon aus, dass man das inzwischen veröffentlicht hätte.
Ich hatte nur von der Mopo gelesen, ein Artikel von gestern, dass wohl Lawrence und Reginüsen wieder am Lauftraining teilgenommen haben.
Na, siehst du,
am Montag.
Das ist also doch top, ja.
Ich glaube, es sieht alles sehr positiv aus.
St. Pauli übrigens der einzige Verein in der zweiten Bundesliga, der noch keinen Corona-Fall im Mannschaftsumfeld hatte. Oder in der Mannschaft und im Umfeld. Vielleicht auch mal.
Interessante Statistik, ja.
Ganz
Eintracht Braunschweig hatte ja auch sehr, sehr viel damit zu kämpfen. Ich glaube, 3 Spieler plus Trainer waren in Quarantäne. Dafür war ja also Coach Daniel Meyer in Quarantäne und Thomas Strickert war dann auf der Bank, war damals der erste Mentalcoach überhaupt beim FC St. Pauli, damals unter Roland Wrawitz.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, der Mann an der Braunschweiger Seitenlinie mit St. Pauli-Vergangenheit, vielleicht auch eine ganz coole und lustige Geschichte so ums Spiel. Eine weitere lustige Geschichte, können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, wenn wir über die Chancenverwertung ein bisschen philosophieren. Guido Burgstaller hat bisher in allen 4 Spielen gegen Braunschweig getroffen, so eine Quote hat er bisher gegen noch keinen anderen Verein. Ich glaube, jeder weiß, dass er das in Sand gesetzt hat jetzt am Montag. Ja, du hast es eben angesprochen, Braunschweig personell ein bisschen geschwächt, Corona-Quarantäne bzw. Erkrankung, Gelbsperren, Verletzte, 5 Stammspieler fehlten insgesamt, somit auch 5 Wechsel in der Startelf. Ja, nichtsdestotrotz trafen 2 Mannschaften aufeinander, die ziemlich formstark waren oder sind. Braunschweig zuletzt 5 Spiele ungeschlagen, wir nur eines der letzten 8 Spiele verloren, stand vor Anpfiff gegen Braunschweig. Ja, und dann ging es irgendwie auch los am Montag dann mit dem Duell der 2 formstarken Teams.
Dann ging es ruckzuck, vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, Adam Dzigala war denn derjenige, der dann Lawrence bzw. auch Reginüsen ersetzen musste in der Innenverteidigung. Das erste Mal von Anfang an seit dem Spiel gegen den VfL Bochum, das 2-3 verloren wurde.
Ja.
Ja, und dann begann es sehr freudig.
Ja, also erstmal war ich freudig, dass der Platz wieder in einem leicht verbesserten Zustand war im Vergleich zum Paderborn-Spiel. Schlimmer ging es auch nicht mehr.
Nee.
Ja, Braunschweig als einziges Team auswärts noch nicht gewonnen. Finde ich, hat man auch in der Anfangsphase ein bisschen gemerkt, dass die jetzt nicht unbedingt, vielleicht hat diese ganze Corona-Thematik und Situation da auch ein bisschen mit zu beigetragen, waren aber sehr unsicher. Wir fand ich auch in einigen Aktionen sehr ungenau in den Pässen. Aber gleich mit dem ersten Schuss konnte man jubeln.
Richtig geil gemacht von Omar Marmoush, der zum 6. Mal diese Saison den Ball ins Gehäuse schießen konnte. Also wahnsinnig gut ausgetanzt. ja, auch nicht wirklich gut verteidigt insgesamt von der Eintracht, aber ist mal ein blitzsauberer Start.
Ja, also erster Torschuss, erstes Tor, wenn wir die Quote die kompletten 90 Minuten lang beibehalten hätten, wäre es, glaube ich, sehr torreich geworden. Aber macht er natürlich überragend. Also da hat er individuelle Klasse, auch wenn man hier und da vielleicht noch ein bisschen zu verspielt ist, war das da genau richtig. Und ich glaube, mit dem Tempo, mit der Dynamik, die er in seiner Aktion hat, auch sehr, sehr schwer zu verteidigen. Übrigens erst der zweite Gegentreffer in den letzten 6 Spielen für Braunschweig. Also ist jetzt auch nicht so, dass sie in den zurückliegenden jüngeren Wochen die Schießbude der Liga waren.
Ja, das stimmt. Und Mamouche, guter Auftritt, sollte auch weiterhin belohnt werden, denn nach 14 Minuten stand es schon 2-0 für die Kiezkicker. Wirklich ein schöner Pass von Mamouche. Ich dachte erst, es wäre abseits und habe natürlich mal wieder nicht gejubelt und saß da eher depressiv auf meiner Couch.
Da ist der mit meinem VAR-Fan wieder.
Und dachte, nee, das nimmt er gleich eh wieder zurück. Und dann war es Kofi Kschiré, der Fejzić umkurven konnte und den Ball zum 2-0 ins Gehäuse murmelte.
Ja, genau, umkurvt. 2-0, übrigens frühe Führung hatten wir im Hinspiel damals auch schon. Da hat Dittgen nach, ich glaube, etwas mehr als einer Minute getroffen. Da dachte ich schon so, das ist ja ein gutes Omen, dass wir jetzt wieder so früh treffen. Aber da stand es erstmal 2-0. Ich hatte schon die ganze Zeit so Angst, hoffentlich fällt jetzt nicht das 3-0, weil das war an diesem Spieltag ja wohl ein Ergebnis, was
stimmt,
womit man auf gefährlichem Fuße lebte. Das kippt immer mal schnell.
Ja, das stimmt. Aber man muss sagen, es waren wirklich bärenstarke Anfangsminuten vom FC St. Pauli und Braunschweig wusste auch gar nicht, wohin. Die waren defensiv sehr unsortiert, gerade in der zentralen Defensive und hatten dann auch die nächste Chance in der 18. Minute mit einem wunderbaren Passspiel, wo schließlich dann Paccarado den Ball in die Mitte flanken konnte und Mamouche dann wirklich komplett freistehend den Ball an den rechten Pfosten beförderte und
dagegen geköpft.
Da kann es auch schon 3-0 stehen.
Muss eigentlich schon, ehrlicherweise. Also ja. Riesending, hat er total viel Zeit, du sagst es vollkommen richtig. Braunschweig hatte die hatten gar keinen Zugriff. Wir konnten da wirklich machen, was wir wollten und das weiß man, glaube ich, jetzt inzwischen, wenn man unsere sehr wirbelige Offensive ein bisschen lässt, dann wird es auch schwierig, die Jungs einzufangen. Hatten, finde ich, aber trotzdem nach dem 3-0 etwas den Faden verloren, weil Braunschweig vielleicht
nach dem 2-0.
Nach dem 2-0, nach der Chance zum 3-0 von Mamouche, auch weil Braunschweig ein bisschen besser reingekommen ist, haben aber trotzdem dann wieder die Chance aufs 3-0 gehabt, weil Guido Burgstaller nochmal frei, völlig frei vom Tor aufgetaucht ist.
Ja, also habe ich auch lange nicht mehr erlebt, also noch nie zu FC St. Pauli-Zeiten, dass er so ein Ding nicht reinmacht. Das ist dann
völlig untypisch, auch, für ihn.
Wo man das Attribut hundertprozentige Torchance mal in den Raum werfen müsste, weiß er wahrscheinlich selber. Und was ich noch erwähnen wollte, ist, dass mir gerade in der Anfangsphase jemand aufgefallen ist, der sehr viel für das Aufbauspiel gerade auch offensiv mit beigetragen hat, was eigentlich mir nie so aufgefallen ist, und zwar Rico Bernatelli, der da ordentlich irgendwie rumgewirbelt ist und der sonst immer sehr defensiv mehr zu finden ist, der mir aber unfassbar gut gefallen hat, auch offensiv, oder viele Spieler mit eingebunden hat ins Offensivspiel und ja,
es gab auch defensiv nicht viel zu tun, muss man auch mal ehrlicherweise dazu sagen. Also Braunschweig hat ja wirklich gar nichts nach vorne gemacht. Ja, Bernatelli hat
war Einbahnstraßenfußball.
Ja, so eine Art kann man das, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Nee, hat, finde ich, auch einen guten Eindruck gemacht. Eigentlich immer, wenn er spielt, für mich Mr. Zuverlässig beim FC St. Pauli. Er hat natürlich seine Schwächen, was Tempo und sowas angeht.
Ja.
Wobei er sich da, finde ich, auch schon ein bisschen verbessert hat. Das Tempo nicht mehr allzu sehr verschleppt. Klar, wenn Eric Smith zurückkommt, wird es für ihn wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Da bekommt er ordentlich Konkurrenz dazu, gerade auch im körperlichen Bereich, weil Smith natürlich auch bärenstark ist, zumindest in den Spielen, die wir von ihm gesehen haben. Aber solider Auftritt, hat ja auch dann kurz vor der Halbzeit ebenfalls eine gute Möglichkeit aufs 3-0 gehabt, nachdem Mamouche ihn bedient hat im Rückraum. Ja.
Ich glaube übrigens auch ein Spieler, Bernatelli, dem man wirklich wo man wirklich glücklich sein kann, dass er nächstes Jahr noch dabei ist, weil wenn man überlegt, was man da dann an Spielern wieder abgibt mit einem Salazar, einem Mamouche, man weiß nicht, was in Zukunft mit Becker passiert, da ist gerade im Mittelfeld ein Benatelli vielleicht noch gut angebracht, ich weiß nicht, wie man ihn anders einbinden kann, weil ich ist halt die Frage auch, was mit Smith dann los ist.
Ja, da haben wir eine Kaufoption. Das wird man sicherlich, denke ich, alles in den nächsten Wochen sehen. Schulz hatte ja auch gesagt, dass es vielleicht jetzt, wo mit dem 2-0-Sieg und den 38 Punkten schon sehr, 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 sehr großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht wurde.
Ich glaube, er hat noch einmal sehr mehr gesagt.
Einmal sehr mehr, ja. Also Guido Burgstaller sagte schon, dass das seit Wochen in der Mannschaft wohl kein Thema mehr sei. Auch ganz interessant. Sagte übrigens auch, um nochmal kurz auf seine Chance von eben zurückzukommen, dass er sich sehr ärgert über diese Chance, die er da vergeben hat, diese hundertprozentige. Und ja, dass ihn die Chance wahrscheinlich noch ein paar Tage verfolgen wird. Also er scheint das nicht einfach so abzuschütteln. Ja, aber ich finde, er wirkt immer so cool, so eiskalt, so lässig. Ja. Aber da hat er mal kurz aufblitzen lassen. Ja, das wurmt mich dann doch schon sehr.
Ja, das stimmt schon.
Die schlaflose Nacht hat er sich aber auch verdient.
Ich habe mir in der zweiten Halbzeit jetzt gar nicht mehr richtig haargenau alle Torchancen aufgeschrieben. Wie sieht es bei dir da aus?
Ja, auch nicht mehr so viel. Ich habe noch, ja.
Unvorbereitet mal wieder hier im Kids Corner.
Nee, das nicht. Ich war nachher einfach nur wirklich völlig von der Rolle, was wir wirklich für Chancen haben liegen lassen. Das war echt nicht sauber ausgespielt. Wir hätten zur Halbzeit schon höher führen müssen. So rum, sorry.
Du hättest da einfach auch mit dem 4-0 in die Halbzeit gehen können. Also wir hätten, glaube ich, 5 Torschüsse und 4 davon waren ja wirklich ganz, ganz dicke Chancen.
Ja, 2
davon
nicht waren zu drin. Hoch gewesen,
eine war eine hundertprozentige und das Ding von Mamouche. Da darf sich keiner beschweren. Dann in der zweiten Halbzeit hatte Mamouche ja noch eine wirklich dicke Chance, wo er nochmal einmal in die Mitte hätte spielen müssen. Da war mir meiner Meinung nach so ein bisschen zu eigensinnig, wollte das Tor zu gerne dann selbst machen.
Ja, aber auch eine gute Chance aufs 3-0. Dann hatten wir kurz darauf noch die Chance, waren wir in Überzahl sogar. 3-2 sind auf die Braunschweiger Abwehr zugelaufen. Ich glaube, Kieré hat im Zentrum den Ball, hat dann auf Mamouche abgespielt, der dann auch wieder eine Möglichkeit hat liegen lassen. Also, da waren schon einige Dinger dabei und Daschner.
Auch noch eine.
Daschner kurz vor Schluss. Die Höhe
Matanovic,
war ja. Die Höhe war der Matanovic. Also da dachte ich dann wirklich, das Tor war leer. Wie kann man den noch rüberlupfen in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit?
Aber da war ja auch schon arktische Wetterverhältnisse plötzlich da.
Der Schneefall setzte ein, ja. Zum Glück erst so spät. Ja, also im Großen und Ganzen muss ich ehrlicherweise sagen, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber gefühlt war es für mich so, also es wirkte so, dass wir haben auf Sparflamme gespielt, finde ich, so nach dem 2-0. So wirkt es für mich. War jetzt nicht schlecht oder katastrophal. Es war einfach irgendwie so Halbgas auf Sparflamme und dann, Zuschauen hat Spaß gebracht, aber mit zunehmender Spieldauer hatte ich so das Gefühl, dass wir immer mehr an Konsequenz haben vermissen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ich glaube, es ist einfach mal ein gutes Beispiel dafür, dass wir jetzt einfach kurz den Dösbattel der Woche küren, oder?
Ja, gerne. Lassen wir ihn einfließen.
Hier ist der Dösbattel der Woche.
Wer will?
Mach ich mal, ja. es ist die Chancenverwertung. Wir müssen das jetzt einfach mal ganz kurz hier am Rande mal einspringen lassen. Es ist dieses Nicht-Entscheiden eines Spiels, es war schon zu oft so, ich spreche jetzt irgendwie Darmstadt und Hannover an, die beiden Spiele haben wir zwar beide damit 3-2 gewonnen, aber wir waren beide Spiele mit 2-0 in Führung, auf einmal steht es 2-2, sowas kann ganz, ganz schnell gehen und das Blatt kann sich dann ganz schnell wenden, Sandhausen-Nürnberg waren wir auch mit 2-0 in Führung, natürlich musste es dann für die letzten Minuten nochmal spannend werden, weil beide Mannschaften das 1-2 aus deren Sicht erzielten. Und
auch hier hatten wir jetzt wieder die Chance. Also wir haben es eben angesprochen. Ja, Burgstaller zweimal, Mamouche zweimal riesige Dinger, Benatelli hatte ein Ding.
Daschner, Matanovic, Salazar hatte, glaube ich, auch noch eine kleine Chance. Da war schon ordentlich was.
Becker hatte noch einen Distanzschuss aus 17 Metern. Also da waren echt schon einige Sachen dabei. Wir hatten ja auch in der Woche zuvor, beziehungsweise am Spieltag zuvor in Osnabrück schon ja eine relativ druckvolle Anfangsphase, wo wir, finde ich, für meinen Geschmack zu wenig draus gemacht haben, was die Tore anging. Ja, ist natürlich immer meckern auf hohem Niveau, muss man auch ganz ehrlich sagen. Schön ist, dass wir in jeder Situation und zu jeder Minute im Spiel irgendwie in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall, um ehrlich zu sein. Aber ja, wenn man solche Riesendinger hat, sollte man sie vielleicht auch besser nutzen, besser ausspielen.
Und man hat gesehen, wie schnell das einfach gehen kann. Also Braunschweig hatte ja dann wirklich diese eine große Chance nach dem Freistoß, war dann wohl abseits gewesen. Aber wenn der da mal einen Schritt später losläuft und den Ball dann richtig trifft, auf einmal steht es 1-2 und das Spiel kann sich komplett wenden. Und ja, wie du schon sagst, es ist Meckern auf hohem Niveau. Timo Schulz hat ja auch gesagt, wenn ich mich jetzt über den Spielverlauf bei einem 2-0-Sieg ärgere, dann sieht man, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Und das sind wir allemal. Da kann man, ja, das ist klar wie das Amen in der Kirche.
Zeigt ja auch wirklich die Tatsache, dass wir jetzt darüber sprechen, auf Platz 8 stehend nach 27 Spieltagen. Auch wenn
einstellig.
Auch wenn Hannover, ja, mega, auch wenn Hannover noch Nachholspiele hat und hinter uns ist. Aber dass wir da schon drüber sprechen, dass wir wahrscheinlich den Klassenerhalt jetzt haben, das hätte ich mir Ende Dezember, Anfang Januar wirklich nicht erträumen lassen. Das ist schon Wahnsinn.
Das stimmt.
Ich wollte einmal vergleichen. Vielleicht passt das an dieser Stelle auch ganz gut.
Mach das bitte.
Wenn man sich mal anguckt, wie wir nach dem Hinspiel am 5. Dezember gegen Braunschweig, wo wir 2-1 verloren haben.
Übrigens, wir haben ja unseren kleinen Weihnachtsrückblick damals gemacht. Und das Spiel war damals, glaube ich, mein Platz 2 im Jahresrückblick.
Der traurigsten Momente?
Der traurigsten Momente.
Ja.
Dieses Hinspiel, das war einfach, wenn man dann gegen Braunschweig, ich glaube, Braunschweig auch, damals standen die gar nicht gut da. Genauso wenig wie wir. Ich glaube, das war auch 16. gegen 17. damals das Spiel. Kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche. Und dann das dann auch in der zweiten Halbzeit so verdient dann auch irgendwie verloren noch. Es war einfach nicht schön. Und wenn du dann gemerkt hast, wir waren ja wirklich sehr, sehr, sehr schlecht drauf die Zeit. Also es war ja wirklich
ja, das stimmt. Es
hat wirklich gar keinen Spaß. Also Fußball hat mir einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Und auch mit diesem Spiel, mit dem Hinspiel, wo man dann mit 1-0 früh in Führung geht und dann das irgendwie dann doch noch vergeigt. Und
ja,
da sah es schon sehr düster aus.
Es war echt bitter und das, finde ich, spiegeln die Zahlen auch ganz gut wider. Es war der 10. Spieltag, an dem wir bei Braunschweig in Braunschweig verloren haben. Und nach diesen 10 Spielen sah die Tabellenkonstellation so aus, dass wir auf Platz 17 stehend mit 7 Punkten platziert waren und Braunschweig vor uns auf dem 16. auf dem Relegationsrang, also ein Rang davor, mit 11 Punkten. Wir 4 Punkte dahinter. Wenn man sich das jetzt mal nach der Rückrunde nach dem Spiel anguckt, 27 Spiele gespielt, Braunschweig nach wie vor 16., 26 Punkte und wir, und das finde ich ist einfach, das zeigt einfach diese wirklich wahnsinnig gute und positive Entwicklung, auf Platz 8 stehend, also von Platz 17 auf Platz 8 geklettert und von 7 Punkten auf 38 Punkte. Das ist schon sehr, sehr
das stimmt.
Bemerkenswert, finde ich.
Ich wollte dich noch zu so einer kleinen Einschätzung fragen.
Na, hau raus.
Und zwar, was den Abstieg in der zweiten Liga angeht, wie da so deine Einschätzung ist. Ich denke mal, Würzburg brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube,
die einen der kuriosesten Trainerentlassungen dieser Saison irgendwie. Also das
und Rolf Fälscher.
Ja. Wie kann man denn in einer Länderspielpause irgendwie 2 Tage vorm Spiel einen Trainer, das ist alles. Naja, anderes Thema.
Ich weiß es nicht. Abends ist ja auch dann okay, Programm. dass sie dann absteigen. Aber was ist so dein Tipp? Jetzt haben wir ja gegen so die größten Abstiegskandidaten mit Sandhausen, Braunschweig, Osnabrück, gegen die haben wir jetzt alle in den letzten Spielen schon gespielt. Was meinst du, wen wird es treffen?
Ich finde das super schwierig. Also ich stimme dir fast zu, dass Würzburg jetzt weg ist, auch mit der Niederlage am Wochenende gegen Sandhausen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Würzburg diese Alles-oder-nichts-Mentalität vielleicht hat. um vielleicht
hab ich auch gedacht.
Den
hab ich auch
anderen gedacht. Mannschaften gegenüber so einen kleinen Vorteil zu haben, ja. Also weil die ja wirklich, die waren weg, sind sie jetzt auch wieder. Und die auch gesagt haben, ja gut, dann sind wir halt eben die Mannschaft, die aus der dritten Liga kommt, setzt nochmal alles auf eine Karte, wir können ja nichts verlieren. Und die Mannschaften davor wie Sandhausen und vielleicht Braunschweig und Osnabrück, die haben halt eben den Druck. Aber ich bin vollkommen bei dir. Würzburg wird wahrscheinlich mit runtergehen und dann wird es natürlich jetzt sehr interessant. Ich finde das absolut schwierig zu beurteilen, weil mit diesen ganzen Corona-Fällen, die jetzt vermehrt auftreten bei den ganzen Vereinen, das hat man ja heute schon gesehen. In Karlsruhe sind Corona-Fälle bekannt geworden. Wer war dann noch heute? Irgendeiner war noch.
Boah, es war eine Menge. Ja,
Sandhausen. Viele. Sandhausen, siehst du?
Sandhausen, ja, auch, ja, stimmt.
Da haben wir ja auch gleich einen der Beteiligten. Die werden, stecken da auch mitten mit drin als 17. und werden jetzt auch erstmal für 2 Wochen Quarantäne geschickt. Da verschiebt sich so viel im Spielplan. Man sieht das ja jetzt bei Kiel. Die kommen vielleicht aus so einer Quarantänezeit, sind der eine oder andere, der infiziert war, vielleicht noch nicht ganz wieder fit. Bei Braunschweig ja ähnliches. Ich kann das ganz schwer beurteilen, wie die Mannschaft das alles so jeweils wegsteckt. Aber ich glaube, dass...
Jetzt gib doch mal einen Tipp ab.
Ich glaube, dass es Braunschweig am Ende noch mittreffen wird.
Alles klar.
Braunschweig und Würzburg. Und dann... Ja, weil ich... Sandhausen auf den 16. Eigentlich glaube ich Osnabrück, aber mit dem Corona-Fall, mit den Corona-Fällen jetzt wahrscheinlich doch Sandhausen. Okay.
Ja, ich hätte gesagt, ich glaube, Sandhausen rettet sich und dann werden Braunschweig und Osnabrück sich um den Relegationsplatz prügeln.
Warten wir es mal ab. Wir werden da auf jeden Fall nicht mehr so viel, zumindest nicht von unserer Seite, aktiv eingreifen können.
Das stimmt. Ich würde sagen, kommen wir zu den erfreulichen Themen.
Ja, bitte.
Hier ist der Kiez-Kicker der Woche.
Du lächelst so, hau raus, sag den Namen.
Da kriegst du doch einen Knoll, war unser Folgentitel nach dem Spiel, nach dem Auswärtsspiel, dem 1:1 gegen Kickers Würzburg. Marvin Knoll, 11 Meter verschuldet und noch vom Platz geflogen.
Und das alles noch vor der Halbzeit.
Und das alles innerhalb von 40 Minuten. Und jetzt ist er wieder zurück. 12 Spiele ohne Einsatz. Das letzte Mal hat er wirklich gespielt gegen Würzburg und jetzt wurde er eingewechselt in der, ich glaube, 62. Minute für Adam Schwigala. Und wir freuen uns einfach, dass Marvin Knoll wieder zurück ist und deswegen ist er wieder das erste Mal, glaube ich, diese Saison, unser Kiezkicker der Woche. Und weil man gleich gesehen hat, der hängt sich sofort wieder rein, der will zeigen, dass er noch da ist und es ist ja auch wichtig in so einem großen Kader, dass dann jeder Spieler, der wirklich dann seine Einsatzminuten bekommt, wirklich 100% geben kann und auch sollte. Und wir freuen uns, dass er wieder da ist.
Ja, definitiv. Sein erster Einsatz in der Rückrunde. Das zeigt auch so ein bisschen, ich glaube, einer der großen, großen, großen Verlierer, was diese Wintertransferperiode und den Aufschwung bei dem FC St. Pauli angeht, wenn man da überhaupt von Verlierern sprechen kann. Aber Marvin Knoll ist definitiv einer von denen, der dann, ich glaube, ja zunächst einen Denkzettel verpasst bekommen hat, aber dann auch wirklich darunter gelitten hat, dass die Konkurrenz mehr wurde und gut performt hat. Hat ja in der Hinrunde auch nicht immer so ein ganz glückliches Bild abgegeben. Wir haben oft genug drüber gesprochen. Aber er soll immer wieder, wir können ja leider beim Training nicht dabei sein, aber so hat Schulz zumindest gesagt und seine Mitspieler auch im Training Vollgas gegeben haben, sich nicht hat hängen lassen und dementsprechend freuen wir uns natürlich für ihn als Typen. Sportlich lassen wir es mal ein bisschen ausgeklammert. Wir haben ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir uns deutlich mehr von ihm erwünscht haben, auch in den letzten Jahren schon. Das hat jetzt nichts mit der sportlichen Situation in dieser Saison zu tun, aber ich glaube für ihn einfach cool, dass er wieder mit dabei ist.
Ganz genau so sehe ich das auch. Flippo.
Wurde ja auch angepeitscht. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber auch angepeitscht von dem Schreihals, der wieder mit im Stadion war und wirklich mit einer Inbrunst 90 Minuten lang den FC St. Pauli supportet hat. Und das, obwohl Oke Göttlich nicht im Stadion war.
Ich wollte sagen, jetzt wissen wir, es ist nicht Oke Göttlich. Es wurde ja immer in den Medien spekuliert, Oke Göttlich brüllt rum. Wahrscheinlich hat er auch mal ein bisschen rumgebrüllt, aber die Stimme, die wir diesmal gehört haben, die hören wir auch schon länger. Und melde dich bei uns.
Wir würden dich gerne mal einladen.
Ja.
Zum Podcast.
Ja, Filippo, wir sind jetzt einstellig und jetzt geht's am Wochenende weiter. Bevor es weitergeht, bevor wir auf nächstes Wochenende zu sprechen kommen, habe ich aber
wolltest noch eine Überraschung
für dich.
Ja.
Oder?
Ja, erzähl.
Wolltest du erstmal die Tabelle nochmal angucken?
Ja, ich wollte die Tabelle nochmal angucken und stell fest.
Guck die Tabelle an.
Ganz weit ist es bis Fürth ja doch nicht mehr. Vielleicht geht da noch so Bundesliga.
Oh nee, bitte, bitte.
Gut, hau raus deine Überraschung.
Und zwar sagst du ja immer, dass du so ein unglaublicher Statistikfreak bist. Und ja, wirklich behauptest, dass du jede Statistik auswendig kannst. Und das will ich jetzt einfach mal testen.
Ja, ich überlege gerade, weil ich das mal behauptet hätte. Aber okay, hau raus. Fakten finden, erzähl. Immer.
Wenn das Mikrofon aus ist, da erzählst du mir das immer. Ich habe mal ein paar Statistiken vorbereitet, die den FC St. Pauli, das sind banale Statistiken, aber ich dachte, das ist einfach mal eine Abwechslung für die Folge nach so einer Länderspielpause. Und du googelst jetzt am besten nicht und jeder hat jetzt Zeit, auch mitzuraten.
Ich halte die Hände oben.
So, fangen wir einfach an. Wer war denn der schnellste Kiezkicker der Saison?
Das kann nur Omar Mamouche gewesen sein.
Das ist richtig. Liegt ligaweit auf Platz 5 mit 34,91 Kilometer pro Stunde. Ist damit ca. 100 km/h langsamer als ein Gepard.
Oh ja, auch interessant. Guter Vergleich. Stand das dabei oder hast du dir das noch selbst rausgesucht?
Ich stütze mich hier übrigens auf die offiziellen Statistiken der DFL und das stand da so dabei.
Ja, die Jungs bei der DFL, ja, scheinen Spaß bei der Arbeit zu haben.
So, welche St. Pauli-Spieler trafen dieses Jahr am häufigsten das Aluminium? Es sind zwei, du bekommst
also Kiré, einen Punkt. Also Kiré, definitiv. Kofi Kiré. Burgstaller wahrscheinlich ja weniger. Mackinock.
Es sind Kiré und Burgstaller mit jeweils drei.
Ach, guck an, okay.
Machen wir schnell weiter. Welcher Kiezkicker überragt mit seiner Passquote am meisten?
Das muss Rico Benatelli sein. Der hat nämlich jetzt gegen Eintracht Braunschweig auch eine überragende Passquote gehabt. Ich glaube, von über 90%.
Ja, ich glaube, es waren irgendwie 75 angekommene Pässe. Ist aber falsch. Es ist Rodrigo Salazar.
Oh.
Der Peruaner kommt auf 81,08% angekommener Pässe. Ist damit aber nur ligaweit auf Platz 47.
Ach, guck, also sind wir nicht so die Passmaschinen. Wir sind ja auch eher die Laufwunder beim FC St. Pauli. Haben immer ganz gute Laufstatistiken.
Ganz genau.
Ja, bei Salazar ist das wahrscheinlich so, der spielt so selten den Ball ab, weil er immer alleine losläuft. Da kann man auch nur eine gute Passquote haben.
Übrigens, ein Platz dahinter auf 48 ist Finn-Ole Becker. Schnell weiter. Die meisten Fouls sind übrigens 350 Fouls.
Die ein Spieler alleine gemacht hat?
Das kann überhaupt nicht hinkommen, ne?
Nee, wirkt mir auch ein bisschen viel.
Nee, ich hab mir hier banale Fakten aufgeschrieben.
Ich würd einfach mal auf einen unserer ungestümen Defensivspezialisten tippen und da mir meinen Kumpel Philipp Zierreis rauspicken.
Es ist Sebastian Olsen. Hm. Belegt ligaweit Platz 5. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt 350 hier aufgeschrieben habe. Das ist schlicht und einfach falsch. und jetzt haben wir hier noch die Laufdistanz. Welcher Spieler legte denn die längste Distanz zurück über alle Spiele in Kilometern?
Puh, kumuliert zusammen. Das ist natürlich schwierig. Kiré ist, glaube ich, einer der Dauerbrenner, der mit die meiste Spielzeit hat. Auch viel unterwegs immer. Ich weiß, dass Finn-Ole Becker in einigen Spielen sehr weit vorne mit war, was die Laufleistung anging. Der war ja nun aber auch einige Spiele raus, verletzungsbedingt. Deswegen könnte ich mir gut auch vorstellen, dass es im Mittelfeld eine unheimliche Arbeitsmaschine war, die Rodrigo Salazar heißt.
Das ist korrekt. Und zwar mit 278,7 Kilometern. Das ist ungefähr die ICE-Strecke von Altona nach Berlin-Spandau.
Das stand jetzt aber wirklich nicht bei der DFL, oder?
Das stand da auch so mit bei.
Das ist ja Wahnsinn. Was haben die für eine Statistikabteilung?
Letzte Statistik. Bisschen überraschend. Welcher Kiezkicker hat die meisten Kopfballduelle gewonnen?
Überraschend.
Ich fand's überraschend. Also auf dem Papier nicht überraschend, aber für mich war es überraschend.
Finn-Ole Becker.
Nee, es ist tatsächlich Simon Mackinock.
Wieso ist das für dich überraschend? Also da hast du mich auf eine völlig falsche Fährte gelockt. Ich hätte es gewusst.
Ja, naja, weil er war, hat er auch so viele Spiele nicht gespielt. Also fand ich überraschend.
Nee, stimmt. Stimmt.
So, das war das Quiz mit Finn.
Ja, sehr cool. Fand ich mal eine nette Abwechslung. Kannst du gerne die nächsten Wochen nochmal mit einbauen.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Ich bin aber immer noch verwirrt, dass du gesagt hast, dass ich behauptet hätte, ich wäre Statistikfreak. Also wenn ich etwas bin, dann auf jeden Fall nichts mit Zahlen irgendwie. Da bin ich eine Katastrophe.
Merke ich mir. Deswegen habe ich auch die Vergleiche gemacht mit Gepard und ICE-Strecke, damit du dir das ein bisschen bildlich vorstellen
damit das, kannst. Ja, damit das für jemanden wie mich so ein bisschen plausibler klingt. Vielen Dank.
Richtig.
Von Herzen. Ja, was liegt vor uns? Wir haben Samstag ein interessantes Spiel gegen unseren Nachbarn in der Tabelle, gegen Erzgebirge Aue.
Unseren Tabellennachbarn. Ebenfalls einen einstelligen Tabellenplatz belegt Aue.
Ja. Ich möchte eigentlich aber auch gar nicht so viel darüber sprechen, weil ich habe mir, also wo wir gerade beim Thema Statistiken sind, nicht die Statistiken angeguckt, die wir gegen Aue haben, aber gefühlt ist dieser Spruch Haue gegen Aue jedes Jahr zweimal präsent bei mir und jedes Jahr denke ich mir so, ja, da ist es wieder.
Ja, also sehe ich ganz genauso. Ich habe mir das Spiel von Aue noch mal so ein bisschen angeguckt. Das letzte gegen Jahn Regensburg haben sie 1-1 gespielt in Regensburg. Und Regensburg hat dann überraschend sehr guten Auftritt hingelegt. Also es war sehr, sehr unverdient, dass sie keine 3 Punkte da holen konnten.
Ja, also hat Aue jetzt einen glücklichen Punkt mitgenommen und werden das am Wochenende heimbezahlt bekommen, hoffentlich. Haben auch zwei sehr torgefährliche Jungs in ihren Reihen mit Sören Testroth und Florian Krüger, beide jeweils 11 Tore geschossen. Und was Timo Schulz im Interview auch angemerkt hatte, dass der Dauerbrenner bei Aue, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, solange ich denken kann, gefühlt, steht dieser Junge zwischen den Pfosten.
Martin, ich bin auch heimlich Fan. Ja. Ich bin auch irgendwie ein heimlicher Fan von dem jungen Mann. Also,
das stimmt. Irgendwie denke ich mir jedes Jahr, der muss doch langsam auch mal irgendwann in Fußballrente gehen. Steht dann immer noch da und immer noch da. Aber der hat jetzt wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, sein 300. Spiel. Dann für Aue. Ist auch 33 Jahre alt. Seit 2008 bei Erzgebirge Aue. Das ist mal.
Dann geht ja noch einiges. Ja, und auch immer Stammtorhüter, ne? Ich glaube, Aue ist ja ungefähr jetzt auch so lange in der Bundesliga. 2006, 2007 vielleicht.
Zweite Bundesliga, meinst du?
In der zweiten Bundesliga, genau.
Ja, zwischenzeitlich waren sie mal abgestiegen.
Genau, ein Jahr waren sie mal irgendwie unten. Und wirklich, Martin Mendel, absoluter Dauerbrenner, Kapitän, einen, den man immer auf der Liste hat. Ich sehe es gerade. 299 Zweitligaspiele.
Und ein Tor.
Laut Kicker-Statistik und ein Tor.
Genau, ja.
Also wird er gegen den FC St. Pauli vermutlich dann sein 300. Pflichtspiel bestreiten. Glückwunsch dann später dazu. Aber das kann er dann auch gerne mal verlieren.
Ja. Also ich meine, wenn man so oft gegen St. Pauli in der Karriere gewonnen hat, darf man zum Jubiläum auch ruhig mal verlieren, damit wir unseren einstelligen Tabellenplatz festigen und ja auch wirklich die Chance haben. Vielleicht wird dann ganz offiziell auch der Klassenerhalt mit Pauken und Trompeten gefeiert, die 40-Punkte-Marke bei einem Sieg zu knacken. Und das gilt ja offiziell in Fachkreisen. Ich habe tatsächlich mal geguckt in den letzten Wochen, wie so die Mindestpunktzahl war, die man erreichen musste in der zweiten Liga, um drin zu bleiben. In Richtung der 40 ging es nie, also es stand nie eine 4 vorne in den letzten Jahren. Von daher, selbst wenn wir jetzt noch alles in Sand setzen würden, glaube ich, wäre es sehr, sehr schwer noch. Man soll nie irgendwie was ausschließen, aber wäre es sehr, sehr schwer noch runterzugehen.
Ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen. Ich glaube, dafür stehen die Sterne für uns momentan viel zu gut und dafür sind wir zu gut drauf und gehen da hoffentlich dann auch wieder mit einem Dreier raus, denn
hoffen wir es.
Ich hätte jetzt schon wieder irgendwelche komischen Sachen über Aue gesagt, die ich jetzt aber gar nicht sagen möchte.
Nein, wir haben gesagt, wir wollen es nicht thematisieren und dann ist auch gut. Wir sprechen nächste Woche darüber. Samstag sind wir schlauer nach dem Spiel und ja, haben jetzt, glaube ich, nochmal was Nettes zum Schluss, oder? Wollen wir den Kreis schließen, wie wir begonnen haben?
Ja, was heißt was Nettes? Eine gute Aktion, natürlich.
Das meine ich damit.
Basiert sie auf etwas, was absolut gar nicht nett ist, über ein paar absolute, ja, kann man gar nicht aussprechen, was für Personen das sind, aber
Idioten, das sind Idioten.
Zum Glück, es ist zum Glück nur ein kleiner Teil. Leider ist dieser kleine Teil auch sehr, sehr laut und dagegen muss weiterhin was gesagt werden. Wir haben uns dafür entschlossen, dass wir jetzt nicht mit unserem typischen Schlussinsider die Folge beenden und wollen jetzt einfach nochmal den Leuten das Wort geben, die es betrifft oder auch schon betroffen hat. Das sind unter anderem, die ihr jetzt hört, Gerard Asamoah, Iliana Kjajic-Gravic, Sami Alagui, Otto Addo, Yiyong Park und außerdem an der Aktion mit beteiligt waren Riem Hussein, Ronny Blaschke und Azuzi. Bis zur nächsten Woche.
Erhebt die Stimme gegen diese Idioten, die sich Rassisten und Nazis schimpfen und ja, lassen wir die Folge diesmal so ausklingen.
Mein Name ist Gerard Asamoah, habe für Schalke 04 gespielt, für FC St. Pauli. Und mein Erlebnis mit Rassismus war, dass ich mit Bananen beschmissen wurde und auch in Affenrufe auch mir entgegengebracht wurde.
Hallo, ich heiße Jana und spiele in Hamburg bei den FC St. Pauli ersten Frauenfußball. Von euch Ausländerinnen lasse ich mir hier in Deutschland eh nichts sagen. Ihr habt nämlich nichts zu sagen. Oder für deinen so schwierigen Nachnamen kannst du aber ganz schön gut Deutsch sprechen. Am Ende musst du eh nur Fußball spielen. Ja, leider musste ich auch diese Dinge früher mal im Fußball einstecken. Um ehrlich zu sein, war mir das in diesem Moment gar nicht so bewusst, ob ich da Rassismus erlebt habe oder nicht. Ich war eher schockiert von dem Menschen gegenüber, der das von sich gab. Und habe mich einfach nur gefragt, wieso? Weil ich als gebürtige Hamburgerin, ich konnte Deutsch sprechen, ich bin hier aufgewachsen, ich habe mich nie anders gefühlt als alle anderen. Und ich habe mir immer im Kopf gesetzt, du bist doch genauso wie die anderen, auch wenn du so einen Nachnamen hast. Es ist wirklich eigentlich sehr traurig. Es ist, ja, im Nachhinein wirklich, wenn wir darüber nachdenken, sehr traurig. Aber dafür sind wir da und kämpfen gemeinsam gegen den Rassismus.
Hi, ich bin Sami Alagui, ex-FC St. Pauli-Spieler. Und zwar wollte ich ein Erlebnis mit euch teilen, wo ich selber Rassismus im Fußball erleben musste. Es waren mehrere Male, aber einmal war es echt krass, weil ich noch ziemlich jung war und total schockiert war. Und zwar war es einmal in einem Auswärtsspiel, wo wir verloren haben und uns nach dem Spiel bei unseren Zuschauern, Fans eigentlich für die Unterstützung bedanken wollten. Und ja, da ging es laut her, klar, man versteht Fans, dass sie sauer sind und Anhänger und man hört sich alles an, aber das war echt extrem. Und das Schlimme daran war, ein kleiner Junge wollte mein Trikot haben, der auch in der Kurve war. Ich habe mein Trikot ausgezogen und habe es rübergeworfen, einen Ticken zu hoch und habe darum gebeten, dass es für den kleinen Jungen ist. Doch dann hat derjenige mich so krass beleidigt mit dem N-Wort mehrfach. Hau ab in dein Land, du gehörst hier nicht hin und. Und das Schlimme daran noch, es kam wieder zurück das Trikot, aber voll bespuckt und mit ganz vielen Beleidigungen. Und ich habe mich dann umgedreht. Ein Mitspieler hat das mitbekommen, mehrere Mitspieler haben es mitbekommen, haben mich so in den Arm genommen und haben mich einfach in die Kabine begleitet. Ich selbst, was ich da selber gefühlt habe, war eigentlich erst so im Bus, also wo ich geduscht habe und dann im Bus war, weil die Niederlage noch so drin steckte, habe ich dann gemerkt, ey, was ist da eigentlich passiert? Das geht doch gar nicht. Habe meine Eltern angerufen, damals erinnere ich mich noch, und ja, habe mich ziemlich schlecht gefühlt und wollte einfach nur noch nach Hause. Und das passiert heute immer noch sehr oft. Und das wollte ich mit euch teilen. Lieben Gruß, Sammy.
Hallo, mein Name ist Otto Addo. Ich bin Top-Talente-Trainer bei Borussia Dortmund. Ja, Rassismus ist mir leider relativ häufig auf dem Platz wieder erfahren. Und jetzt im Nachhinein, schockierend war natürlich auch schon, dass es schon relativ früh losging. Mit 8 habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe es geliebt zu dribbeln. Und ja, ich glaube, es war schon im 4. oder 5. Spiel, da wurde ich gefoult und mein Gegner sagt zu mir, steh auf, du Scheißnigger. Ja, was das bei mir gemacht hat, eigentlich nicht so viel, weil ich kannte es leider schon aus, ja, außerhalb des Platzes, dass ich da auch schon beleidigt wurde. Und von daher war ich eigentlich immer so, dass mich das irgendwie noch stärker gemacht hat und ich dann umso mehr beweisen wollte, dass ich nichts Schlechteres bin als jeder andere auch. Ich wollte dann umso mehr tun, habe dann richtig Gas gegeben und es hat mich dann nachher natürlich umso mehr gefreut, dass ich dann auch Profi geworden bin.
Hallo, ich bin Ian Park, Spieler von Türkgücü München und ausgeliehen von FC St. Pauli. Vor nicht so langer Zeit habe ich in einem Auswärtsspiel Rassismus erfahren. Ich wurde aufgrund meines Aussehens und meiner Kultur beleidigt. Ich war sehr enttäuscht und sowas sollte nicht passieren, weil Rassismus zerstört unsere Fußballkultur und kann den Mensch stark verletzen. Ich hoffe, dass ich und andere Personen niemals wieder Rassismus erfahren.